So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Zur letzten Folge im Monat Digitalisierung. Heute geht es um etwas, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch klingt, aber im Kern ganz menschlich ist. Um digitale Kompetenz und den kritischen Umgang mit Informationen. Denn in unserer Welt, in der wir ja täglich mit einer Flut von Nachrichten, Social Media Posts und Online-Inhalten konfrontiert werden, ist es wichtiger denn je, nicht nur technisch fit zu sein, sondern auch zu wissen, wie man Informationen richtig bewertet und einordnet. Uli, wie würdest du digitale Kompetenz in diesem Zusammenhang beschreiben?
Ich glaube, dann ist digitale Kompetenz mehr als ich kann jetzt mein Smartphone bedienen. Ich glaube, das umfasst dann wirklich das technische Verständnis, aber eben auch die Fähigkeit, was du eben gesagt hast, Informationen zu bewerten, Medieninhalte kritisch zu reflektieren und sich selbst sicher durch diese digitale Welt zu bewegen. Und ich glaube, da gehören natürlich jetzt auch Nutzung von Tools wie Apps und künstliche Intelligenz, das geht halt, gehört alles dazu, aber es geht eben auch um die eigene Haltung und dann um das eigene Verhalten. Also wie wirken meine Online-Aktionen auf andere, wie setze ich Technik in erster Linie da natürlich auch sinnvoll und nutzbringend ein.
Dazu fällt mir ein, so ein Funfact. Wusstest du, dass 59% der Deutschen angeben, schon einmal selbst eine Fake News verbreitet zu haben, also eine Falschmeldung unwissentlich geteilt zu haben?
Aber es zeigt es eben schon ganz deutlich, finde ich, dass wir alle anfällig sind. Und dafür brauchen wir eben diese digitale Kompetenz. Wer hat die Information als erstes gepostet? Gibt es andere Quellen? Ist der Inhalt plausibel? Das sind ja diese ganzen Fragen, die wir uns natürlich auch bei fast allem immer stellen sollten.
Ja. In meiner Recherche habe ich diesmal sehr viele Fakten gefunden, passend dazu auch. Es sagt tatsächlich nur ein Drittel der Deutschen, dass sie ausreichend kompetent sind, um Fake News überhaupt zu erkennen. Und bei den unter 30-Jährigen sind es nur 42%.
Das sollten da mal alle Eltern, also wir, aber auch Lehrer und Großeltern berücksichtigen, denn viele denken ja oft nur, die Digital Natives, also die damit aufgewachsen sind, die können das alle automatisch. Aber Fakt ist, nur weil man eben mit diesen Tools und den Geräten aufgewachsen ist und irgendwie mit TikTok und Touchscreen, das alles irgendwie für die normal ist. Das heißt eben noch lange nicht, dass man auch die Quellen bewerten kann oder die Algorithmen durchschauen kann. Ich meine, erinnere dich, was wir letzte Woche hatten mit der Werbung, wie Werbung im Hintergrund uns doch alle beeinflusst. Das ist natürlich etwas, was wir immer berücksichtigen sollten.
Total. Und ich finde, in dem Zusammenhang ist ja auch der Begriff der Filterblasen wichtig, weil diese entstehen ja eben, wenn Algorithmen uns vor allem Inhalte zeigen, die unserer bestehenden Meinung bestätigen. Und das kann dann ja dazu führen, dass wir nur noch so eine eingeschränkte Sicht auf die Welt bekommen. Also ein Beispiel, wenn jemand, der sich vorwiegend auf bestimmten Social-Media-Kanälen informiert, bekommt auch nur noch diese Perspektive dann zu sehen.
Ja, und es sind eben, aber es ist für mich auch immer, es ist nicht nur dann eben online, wenn ich das jetzt aus den USA, wenn ich drüben bin, mit Freunden und Bekannten und Kollegen, also es ist wirklich. Die ganze politische Spaltung ist ja auch dadurch geprägt, bis jetzt Fox News-Zuschauer, bis das CNN-Zuschauer. Und wenn du das jetzt noch eine Stufe weiterbringst, also du hast jetzt eben Social Media angeführt, das ist es ja schon fast normal. Also sind die Informationen wirklich sortiert nach Relevanz, nach Klickwahrscheinlichkeit oder politische Nähe und alles ist vom Algorithmus dann eben so, wie man das gerne hätte. Das ist schon etwas, was eine große Herausforderung ist. Und jetzt auch wieder da ein Beispiel, um das mal konkret zu machen. Facebook-Algorithmus bewertet negative Emotionen zum Beispiel 5-mal stärker als neutrale. Das verstärkt dann natürlich wieder das Extreme. Das erschwert den öffentlichen Diskurs und Folge ist dann klar, die gesellschaftliche Spaltung nimmt dadurch natürlich zu.
Ja, und dazu kommen gleichzeitig neue Tools durch die künstliche Intelligenz. Also wer heute Texte liest, weiß ja gar nicht mehr, hat das ein Mensch geschrieben oder eine Maschine. Und da habe ich länger drüber nachgedacht, weil ich es auch schon mitbekommen habe, dass es mal so einen Aufschrei gab, dass Politiker ihre Reden nicht selbst geschrieben haben, sondern dass die von der KI geschrieben wurden und das hätte ja gekennzeichnet werden müssen.
Aber da frage ich mich, ich meine ganz ehrlich, früher haben die Politiker ihre Reden ja auch nicht selber geschrieben, das waren dann irgendwelche Mitarbeiter.
Und wurde früher wahrscheinlich auch nicht gekennzeichnet, dass Lieschen Müller die Rede sozusagen genau, des Abgeordneten geschrieben hat. Ja, bin ich schon bei dir. Also ich glaube, in erster Linie ist natürlich immer die Gefahr der Quelle. Also ist jetzt der Redenschreiber, hat der bessere Quellen genutzt und hat in irgendwelchen Büchern und Reden nachgeguckt und hat die Zahlen vernünftig ausgewertet oder vertrauen wir darauf, dass das die KI gemacht hat. Aber Bildung ist sicherlich in dem Zusammenhang wieder was ganz Entscheidendes. Inwieweit bist du sozusagen befähigt, dann auch die Quellen vernünftig zu unterscheiden, richtig von nicht so guten Quellen einzustufen? Also das geht wahrscheinlich damit immer einher und machst du dir die Mühe, dann das zu prüfen? Kannst du es natürlich auch dann wirklich prüfen? War früher vielleicht ein Stück weit einfacher? Also ich glaube natürlich schon, dass dieses ganze Thema Medienkompetenz da eine große, große Rolle spielt. Das ist ja auch unsere Zahl der Woche, ne? Die haben wir noch gar
Richtig.
Nicht vorgestellt.
In unserem Chart der Woche geht es genau um Medienkompetenz. Wir haben die Deutschen gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Medienkompetenz zur wichtigsten Erziehungsaufgabe der Zukunft wird. Und das Spannende daran ist, dass wir das ja schon wirklich irre lange machen. Mhm. Das wurde bereits 1997 befragt und dann alle paar Jahre wieder, sodass wir da so einen schönen Verlauf haben. Und 97 haben es eben 15% der Deutschen gesagt, dass Medienkompetenz wichtig für die Zukunft ist.
Also wenig.
Sehr wenig. Und heute sind es 73%.
Ja.
Spannend finde ich total den Anstieg von 2009 zu 2013. Also innerhalb von 4 Jahren hat sich das Ganze verdreifacht. Also von 25% auf 70%.
Ja.
Und danach ist es relativ stabil geblieben. Heute sind es noch 73%, also da hat sich nicht viel getan. Vorher war jetzt auch von 15 auf 25 nicht so ganz viel. Aber von 25 auf 70% innerhalb von 4 Jahren, das ist ja wahnsinnig viel. Uli, woran hat das gelegen?
Ja, Verbreitung des iPhones war natürlich dann in der Zeit, dass wirklich vieles verändert hat. Also dass auf einmal man überall das nutzen konnte und das Internet war nicht nur zu Hause auf dem Computer, sondern du hattest die Möglichkeiten im Bus, in der Schule, in der Uni, irgendwo, wo immer du Langeweile hattest, konntest du eben online sein und dann ging es natürlich auch wirklich los, dass es viel präsenter in den Augen auf einmal der Eltern war, der Lehrer war und man dann angefangen hat, sich mehr Gedanken darüber zu machen.
Ja, ich weiß auch in der Zeit war es ja auch relativ groß, dass irgendwie es hieß mal so diese Killerspiele und was das mit
Stimmt.
der Psyche macht. Das ging, glaube ich, auch groß durch die Medien. Und dann entstanden auch diese großen Medienkompetenzkampagnen, also so die großpolitisch initiiert wurden und so ausbreit, deutschlandweit ausgebreitet wurden.
Mhm.
Das war ja auch erst so ab 2010, glaube ich. Ne?
Das stimmt. Und dass es dann auch wirklich in die Bildungspläne integriert wurde und auf einmal sich jüngere Lehrer dann damit beschäftigt hatten und vorher ja immer diese Angst, na, die Schüler wissen besser darüber Bescheid als ich und wie man die Geräte bedient. Und dann war es wirklich, dass es erkannt wurde, dass das wirklich eine zentrale Aufgabe für die Zukunft auch ist.
Ja. Bildung ist wichtig und man sagt ja auch, also früher hat man immer so gesagt, so Wissen ist Macht. Müsste man dann heute nicht eher sagen, die Fähigkeit, Relevantes von Nicht-Relevantem, von Irreführenden oder von Fake News zu unterscheiden, das ist die Macht. Denn wir leben ja in so einem Zeitalter der Informationsüberflutung und ich glaube, dieses Filtern zu können, das ist wahnsinnig wichtig. In anderen Studien von uns kam ja auch raus, dass der Großteil der Deutschen sagt, sie fühlen sich quasi überrollt von einer Medienflut, Informationsflut und haben das Gefühl, da zu ertrinken drunter. Und dass da halt eben dann die Medienkompetenz nach wie vor oft wie so ein Randthema behandelt wird und kritisches Denken zu wenig systematisch geschult wird.
Total, da bin ich komplett bei dir. Also um da einfach nochmal eine Zahl zu nennen, damit man es irgendwie einordnen kann. Also täglich, sagt man in der Wissenschaft, prasseln bis zu 10.000 Werbeimpulse auf jeden von uns ein. Also dazu kommt dann noch das ganze Social Media, News-Ticker, Push-Nachrichten, das Ganze. Also es ist halt auch wirklich ja viel. Und insofern müsste man natürlich jetzt wirklich drüber nachdenken, wie lernen wir eigentlich damit umzugehen mit diesen ganzen Informationen. Und wenn ich mir so andere Länder anschaue, Skandinavier sind ganz gut, finden die Norweger, da haben die das längst als Pflichtfach irgendwie drin vom ersten Schultag. Also da lernen die Kinder in der ersten Klasse schon erste Ansätze, wie Werbung funktioniert, wie Desinformationen entstehen, wie man Quellen überprüft. Und der Ansatz ist da wirklich, wer früh versteht, wie eben Algorithmen funktionieren, trifft später reflektiertere Entscheidungen im Netz. Und wenn du das halt früh anfängst, ist das, glaube ich, schon ein guter Ansatz.
Ja, ich finde, das wäre auch ein Modell für Deutschland. Also, dass man auch eben weniger Angst vor Technik hat und das Ganze mit mehr Neugierde auf die Mechanismen, die dahinter stecken, verbindet. Und ich finde es auch überlegenswert, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber wenn man zum Beispiel in Zeugnisse auch so eine Art Kopfnote oder sowas für digitale Reife einzubauen. Also so wie es ja früher auch Sozialverhalten bewertet wurde im Grundschulzeugnis, wo man halt so eine ehrliche Reflexion darüber erhält, wie, oder auch für die Eltern, ne, wie souverän das Kind mit digitalen Medien umgehen kann.
Finde ich eine super Idee. Also das sollte man wirklich nochmal näher durchdenken, weil das wäre ja wirklich auch etwas, was jetzt für den individuellen Prozess des Großwerdens wichtig ist, aber natürlich auch, wenn du später irgendwie jetzt das gesellschaftlich denkst, wie kritisch kann ich eigentlich Sachen umgehen? Also das halte ich für eine tolle Idee. Und wenn sowas mal festgehalten würde, ja, bin ich sofort dabei.
Kommen wir aber schon ein bisschen zum Schluss, Uli. Schauen wir nochmal in die Zukunft. Sind wir denn jetzt alle digital kompetent oder braucht es sowas wie so eine neue Alphabetisierung?
Also zunächst mal würde ich sagen, diese digitale Kompetenz wird in Zukunft wirklich fast so wichtig sein wie Lesen und Schreiben. Ich würde jetzt auch sagen, das ist eine Zukunftskompetenz, die wir wirklich in Zukunft brauchen. Und das gilt jetzt nicht nur für diejenigen, die dann vielleicht in diesem Feld beruflich tätig werden wollen, also die ganzen Computer, ITler oder jetzt nur für Schüler und Schülerinnen gedacht, sondern wirklich für uns alle. Denn das dürfen wir nie vergessen, ganz gleich, ob man jetzt noch in der Schule ist, an der Uni ist, auf der Arbeit, beim Konsumieren, bei der Kontaktpflege mit anderen. Überall nutzen wir auch einfach digitale Tools, haben wir irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Algorithmen. Und die Frage ist immer, können wir damit umgehen? Verstehen wir, was wir da tun? Verstehen wir, was mit uns gemacht wird? Also insofern, um das jetzt zusammenzufassen, würde ich immer sagen, digitale Kompetenz, das ist so eine neue Bürgerpflicht in Zukunft. Und in einer Welt, wo künstliche Intelligenz immer weiter zunimmt, aber eben auch Fake News, Deepfakes, personalisierte Werbung, was wir letzte Woche haben, da ist es dann schon so eine Art, um einen neuen Begriff zu machen, vielleicht digitales Immunsystem.
Oh, das finde ich gut.
Dass wir wirklich damit umgehen können.
Dass man sozusagen immun gegen so Angriffe wird, wie das normale Immunsystem. Da muss das erstmal trainieren, wie wenn man so ein Kind ist. Das finde ich einen guten Begriff.
Haben wir einen schönen Begriff zum Abschluss. Ja.
Ja, dann heißt es zukünftig halt eben nicht mehr, weiß nicht, wie gut kannst du rechnen oder wie gut bist du in Mathe, sondern eher, wie gut kannst du mit Informationen umgehen.
Ja, also kannst du Wahrheiten kennen, kannst du dann auch entsprechende Entscheidungen treffen und das ist, glaube ich, genau das Entscheidende. Digitalisierung kann uns helfen, kann uns befreien, kann uns vieles erleichtern, aber kann uns natürlich auch überfordern. Also insofern lernen wir damit umzugehen.
Das war es schon wieder mit unserem Monat Digitalisierung. Wir sind am Ende angekommen. Ich freue mich auf den nächsten und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht einen Kommentar hinterlasst, unseren Kanal abonniert und nächste Woche wieder einschaltet.
Macht's gut, bis dahin.
Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.